Uganda is the largest refugee hosting country in Africa.
Uganda nimmt auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Flüchtlinge auf.
Genau, es sind derzeit etwa 1,5 Millionen Menschen. Auch der Nachbar Kenia hat mehr als 600.000 Geflüchtete aufgenommen. Ganz anders ist es im Westen von Afrika.
Ja, dort gibt es zwar auch wirtschaftlich und politisch relativ stabile Länder wie Senegal oder Nigeria, aber sie gelten oft als Durchgangsstation.
Deswegen sehen wir uns jetzt mal die Asylsysteme an, genauer in Afrika. Wo bleiben die Menschen, wo nicht und wo haben sie langfristige Perspektiven?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Das schauen wir uns heute an. Ich bin Jonna Adu.
Und ich André Zanto. Hallo.
Hallo. Die Asylsituation weltweit steht in dieser Woche im Fokus hier in unserem Auslandspodcast. In der letzten Folge ging es um Länder, die die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben haben. Und jetzt schauen wir auf die knapp 150 Länder, die Geflüchteten den Asylstatus gewähren.
Genau, und da haben wir uns mal die Länder angeschaut. Genauer gesagt du, Jana. Aktuell, wer ist das Land mit den meisten Geflüchteten? Was kann man da sagen?
Ja, das ist seit ein paar Jahren schon, wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR angibt, die Türkei mit aktuell 3,6 Millionen Geflüchteten, der Großteil davon aus Syrien. Unter den größten Aufnahmeländern sind aber auch der Iran mit 3,4 Millionen Geflüchteten und Pakistan, die vor allem Afghanen aufgenommen haben. Und Kolumbien mit 2,5 Millionen. Dorthin sind vor allem Menschen aus Venezuela geflüchtet. Und dann kommen erst europäische Aufnahmeländer wie Deutschland und Polen. Und der UNHCR merkt auch an, dass es vor allem ärmere Länder sind, die die meisten Geflüchteten aufnehmen.
Okay, und wie sieht's aus in Afrika? Was sind da die Länder, die am meisten Geflüchtete aufnehmen? Der ganze Kontinent hat ja fast die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben.
Naja, ganz vorne liegt Uganda. Die Zahl hatten wir ja auch schon zu Beginn gehört. Aktuell leben dort 1,5 Millionen Geflüchtete, dicht gefolgt vom Sudan, wo 1,1 Millionen Geflüchtete leben. Die meisten davon kommen aus dem Südsudan. Und dann nimmt auch Äthiopien mit rund 800.000 sehr viele Geflüchtete auf. Und das würde man bei Äthiopien und auch beim Sudan nicht unbedingt annehmen. Denn aktuell bzw. vor kurzem gab es dort in beiden Ländern kriegerische Auseinandersetzungen. Das heißt, die politische Lage ist dort nicht besonders stabil.
Ja, aber nun ist es so, wie in den meisten Teilen der Welt, dass eben Menschen auf der Flucht vor allem erstmal Binnengeflüchtete sind, im Land selbst Schutz suchen oder dann in die Nachbarstaaten gehen. Uganda führt eben diese Liste an in Afrika. Darüber wollen wir gleich noch mehr hören. Erstmal jetzt wenden wir uns Westafrika zu. Dort sind Länder, die wirtschaftlich recht stabil sind und auch als europäische Partner angesehen werden. Gerade war ja auch Bundeskanzler Scholz in Nigeria, um die Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern zu erwirken. Aber dort bleiben eben kaum Asylsuchende. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, warum das so ist.
Und zwar im Senegal, ebenfalls ein westafrikanisches Land, das wirtschaftlich relativ gut aufgestellt ist und auch politisch recht stabil. De facto also ein sicheres Land für Geflüchtete in der Region. Dennoch suchen dort nicht viele Asylsuchende Schutz. Wieso das so ist und wie Geflüchtete im Senegal versorgt werden, das hat Sira Thierry, die im Land lebt, für uns herausgefunden.
Ich habe préparé un kit alimentaire pour les réfugiés.
Ich habe hier einige Lebensmittel für die Geflüchteten vorbereitet, für 29 Familien. Wir rufen sie an und dann kommen sie, um die Pakete abzuholen.
Schwester Josephine arbeitet bei der Caritas in Senegals Hauptstadt Dakar. In einem Hinterhof reiht sie braune Papiertüten auf.
Ja, le sucre.
Wir haben Zucker, Reis, Spaghetti, etwas Öl, Milch, Kaffee und Seife.
Du Kaffee et du savon.
Für Geflüchtete in Dakar ist die Caritas oftmals die erste Anlaufstelle. Die katholische Hilfsorganisation stellt vorübergehend Unterkünfte bereit, unterstützt bei Asylanträgen und Problemen.
Le nombre a augmenté parce que la demande est vraiment énorme.
In diesem Jahr sind die Zahlen derjenigen, die Hilfe benötigen, besonders hoch. Die Nachfrage ist wirklich enorm. Wir haben hier wesentlich mehr Angebote als vorher. Den ganzen Tag lang kommen Menschen vorbei, die etwas von uns brauchen. Überall in der Region gibt es Kriege und Konflikte. Die Menschen fliehen aus der Zentralafrikanischen Republik, aus dem Kongo. Bei anderen ist es vor allem die Armut, die sie herbringt. So viele junge Menschen aus Sierra Leone und Liberia kommen in den Senegal, weil sie Hilfe brauchen.
Schwester Josephine ist groß und warmherzig. Sie trägt ein blau-weißes Gewand. Um ihren Hals hängt ein breites silbernes Kreuz. Für die Frauen ist sie meist die wichtigste Ansprechpartnerin in der neuen Heimat.
C'est la maman seulement qui arrive avec les enfants. On a beaucoup de familles monoparentales. Et comme vous le savez, la femme, c'est difficile.
Meistens sind es Mütter, die alleine mit ihren Kindern kommen. Wie Sie wissen, ist es für sie oft besonders schwer. Sie müssen die Kinder ernähren und eine Unterkunft finden. Wir helfen, wo wir nur können, aber manchmal klappt es einfach nicht. Dann muss die Familie im Garten schlafen.
Knapp 12.500 Geflüchtete und Asylsuchende sind zurzeit im Senegal insgesamt registriert. 11.500, also die große Mehrheit, kommt aus Mauretanien und ist seit Jahrzehnten im Land. Ende der 80er Jahre herrschte Krieg entlang der geteilten Grenze. Seither sind die Zahlen stabil. In diesem Jahr kamen rund 300 neue registrierte Asylsuchende im Senegal hinzu. Gleichzeitig gibt es deutlich mehr Arbeitsmigration. Bürger des ECOWAS-Raums, also der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten, können in anderen Ländern leben und arbeiten, ähnlich wie in der europäischen Schengen-Zone. Im Senegal ist das BIP im letzten Jahr um 4,2% gewachsen und die Jugendarbeitslosigkeit ist niedriger als in anderen Ländern der Region. Auch hat das Land eine lange demokratische Tradition und ist politisch weitgehend stabil, während in mehreren umliegenden Staaten Militärregierungen an der Macht sind und Terroristen jährlich mehr Menschen töten als sonst irgendwo auf der Welt. Der Senegal bedeutet für viele Menschen daher vor allem eins: Frieden und Stabilität.
Der Senegal ist bekannt als Land der Teranga, der Gastfreundschaft, und natürlich für seinen Frieden. Wenn du hier ankommst, sind die Menschen sehr hilfsbereit.
Doch einfach ist das Leben für viele Menschen hier nicht. Zwar sollen Geflüchtete die gleichen Rechte wie die lokale Bevölkerung haben, doch auch für viele Senegalesen ist der Alltag oft schwer. Mehr als ein Drittel der rund 17 Millionen Einwohner lebt in Armut. Die Inflation für Lebensmittelpreise liegt bei 15%.
Hier sind wir in unserem kleinen Laden, in dem wir Kleiderspenden entgegennehmen. Wir sortieren sie dann hier und stellen sie aus. Hier unten stehen die Schuhe und oben die Kleidung für Frauen. Wenn die Geflüchteten ankommen und etwas brauchen, dann können sie sich hier all das aussuchen, was sie gerne hätten.
Schwester Josephine führt durch eine staubige Lagerhalle. Nur durch die schwere Metalltür kommt Licht in den Raum. Überall liegen Klamotten auf großen Stapeln. Es ist schwül und muffig. Drei junge Frauen heben behutsam ein buntes Stück nach dem anderen auf und begutachten es vorsichtig. Eine von ihnen ist Nadine. Die junge Mutter ist vor 3 Jahren aus der Zentralafrikanischen Republik geflohen und lebt seitdem in Dakar.
Wir sind wegen des Krieges hierher gekommen. In unserem Land gibt es keinen Frieden. Es ist kompliziert dort. Aber im Senegal ist es gut. Hier bin ich sicher.
4 bunte Kleider hat Nadine ausgesucht, aber nicht für sich selbst. Später wird sie damit durch die hektischen Straßen laufen, fremde Menschen ansprechen, in der Hoffnung, dass irgendjemand etwas kauft. Einen richtigen Job konnte sie nicht finden. Dabei braucht sie dringend Geld. Ihr 9-jähriger Sohn Gilan lebt bei seiner Großmutter in der Zentralafrikanischen Republik.
Wir hatten nicht genug Geld für sein Ticket. 3 Jahre ist das nun her. Ich spreche meinen Sohn nur am Telefon. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich muss dringend Geld auftreiben und es ihm schicken, damit er etwas zu essen hat. Doch mein größter Traum ist es, ihn hierher zu holen. Aber ich habe noch nicht genug Geld dafür gesammelt.
Im Senegal leben Nadine und die anderen Frauen in einer Bauruine, ohne Strom, Wasser oder Fenster. Dennoch fühlen sie sich hier sicherer als zu Hause. Im Senegal heißt Asyl, man hat keine Garantie auf eine Unterkunft und bekommt keine regelmäßigen Geldleistungen. Oftmals gibt es eine große Spannung zwischen dem, wie es sein soll und wie der Alltag tatsächlich aussieht. Dennoch ist der Asylstatus wichtig. Er erlaubt zum Beispiel, einer offiziellen Arbeit nachzugehen oder einen Schulabschluss zu machen. Geflüchtete haben dadurch die gleichen Rechte wie Senegalesen, bloß dürfen sie nicht an den Wahlen teilnehmen. Schwester Josephine unterstützt auch diejenigen, die noch keinen offiziellen Status besitzen.
Es dauert so lange, bis die Leute ihren Flüchtlingsstatus bekommen. So lange. Manchmal 1 Jahr, manchmal 2. Bis heute haben wir das Problem, dass viele hier seit Jahren komplett ohne Papiere leben. Sie kommen zu mir und fragen: Schwester, was sollen wir tun? Manche sagen, ich solle mich nicht wundern, wenn auch sie eines Tages mit dem Holzboot versuchen, über den Atlantik nach Europa zu kommen, weil sie hier keine Zukunft sehen. Manche leiden wirklich sehr. Sie finden Arbeit, doch sie können den Arbeitsvertrag ohne Papiere nicht unterschreiben.
Insgesamt stellen sich die Lebensbedingungen also schwierig dar. Auch deshalb ist Senegal für viele vor allem ein Transitland, um von dort auf die Kanarischen Inseln, also nach Spanien, zu reisen. Dieses Jahr kamen dort bisher rund 24.000 Menschen an, etwa 80% mehr als 2022. Die meisten davon sind jedoch Senegalesen.
Senegal ist natürlich auch ein Tor, um Afrika zu verlassen. Oft kommen Menschen hierher, um dann weiterzureisen, nach Mauretanien oder Marokko zum Beispiel.
Trotz aller Probleme, die die Asylsuchenden bewältigen müssen, hat Senegal ein vorbildliches Asylsystem, sagt Ruben Barbado, Schutzbeauftragter bei UNHCR.
Senegal ist ein Land mit starken Institutionen und der Fähigkeit, Menschen aufzunehmen. Gerade erst wurde hier das Asylgesetz überarbeitet. Es beinhaltet jetzt auch Staatenlose, also solche Menschen, die keine Nationalität besitzen. Außerdem arbeitet Senegal gerade daran, neue Regularien zu entwickeln, um den Asylprozess zu verbessern. In dieser Hinsicht sehen wir große Fortschritte. Und in manchen Bereichen läuft es besser als zum Beispiel in Europa oder anderen Teilen der Welt.
Aussagen, die verwundern, wenn er auch erzählt, dass im gesamten Jahr 2022 kein einziger Asylantrag im Senegal bearbeitet wurde. Durch das neue Gesetz soll es jetzt schneller vorangehen, sagt Ruben Barbado. Er und sein Team arbeiten gemeinsam mit der senegalesischen Regierung daran, internationale Vorgaben umzusetzen.
In der ganzen Region sehen wir, dass die Länder umfangreiche Gesetzesrahmen für Geflüchtete aufnehmen. Auch Benin hat vor einiger Zeit ein neues Asylgesetz verabschiedet. Es gibt noch viel zu tun. Viele Senegalesen selbst befinden sich in einer sehr prekären Situation. In unserer Welt heute, mit mehr und mehr Krisen, haben wir bei UNHCR auch Probleme mit der Finanzierung. Das macht es natürlich schwieriger, den Menschen zu helfen. Die Zahl der Vertriebenen weltweit hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Es gibt momentan mehr als 100 Millionen Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
Sira Thierry über die Frage der Asylpolitik im Senegal, wie das dort umgesetzt wird. Das ist sehr unterschiedlich, haben wir schon angesprochen, in Afrika. Auch wenn die meisten Länder die Genfer Flüchtlingskonvention und das Zusatzprotokoll unterschrieben haben.
Ja, und viele haben auch die hier nicht so bekannte afrikanische Flüchtlingskonvention von 1969 ratifiziert. Darüber wollen wir gleich mehr erfahren und auch über Ugandas Flüchtlingspolitik.
Und zwar von der Politikwissenschaftlerin Ulrike Krause. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Ostafrika, forscht und lehrt unter anderem an der Universität Osnabrück, von wo sie uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Jetzt gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg bereits die Genfer Flüchtlingskonvention. Wieso haben sich denn dann 1969 die afrikanischen Staaten nochmal zusammengetan und extra eine afrikanische Flüchtlingskonvention geschaffen?
Tatsächlich haben nicht nur afrikanische Staaten eine eigene Flüchtlingskonvention geschaffen, sondern es gibt auch Leitlinien in anderen Regionen, beispielsweise in asiatischen Staaten, lateinamerikanischen Staaten. Und so gibt es ja auch ein eigenes Flüchtlingsregime mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem in Europa. In Afrika war nun der besondere Fall, dass viele Staaten zur Zeit der Erarbeitung der Genfer Flüchtlingskonvention noch kolonisiert waren. Das heißt, sie hatten keinerlei Möglichkeiten, am Verhandlungstisch zu sein, ihre Interessen, ihre Bedarfe, ihre Probleme kundzutun in den Verhandlungen um die Konvention, die ich in den letzten Jahren alle in den unterschiedlichen Gremien untersucht habe. Und so zeigt sich eben auch, dass die Verhandlung primär von westlichen Staaten geleitet war und auch an westlichen Interessen orientiert war. Mit der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten kam es dann dazu, dass sie ein eigenes Regime mit der Konvention geschaffen haben, um auf die besonderen Bedarfe von geflüchteten Menschen in Afrika, in afrikanischen Staaten einzugehen. Und das ist natürlich allen voran auch koloniale Gewalt, Unabhängigkeitskriege und eben auch der Schritt gegen die Fremdherrschaft. Und das zeigt sich auch in der afrikanischen Flüchtlingskonvention ganz deutlich. Das heißt, die afrikanische Flüchtlingskonvention müssen wir als antiimperiale und antikoloniale Bewegung in dieser riesengroßen Unabhängigkeitsbewegung verstehen.
Was ist da der Unterschied dann, also in dem Text oder in der Behandlung der Menschen?
Die Afrikanische Flüchtlingskonvention baut ganz klar auf der Genfer Flüchtlingskonvention auf. Sie übernimmt auch die Definition des Flüchtlings in dem Konventionstext. Allerdings ergänzt sie die Perspektive. Und zwar nimmt die Afrikanische Konvention wörtlich äußere Angriffe, Besetzung, Fremdherrschaft und andere Ereignisse, die die öffentliche Ordnung in den Ländern stören, auf als Fluchtgrund. Und damit ist es natürlich der ganz klare Bezug zur Fremdherrschaft, zur Kolonialzeit geschaffen, für die die afrikanischen Staaten entsprechenden Schutzmechanismus für die geflüchteten Menschen schaffen. Denn die Menschen, die aufgrund von kolonialer Gewalt oder Unabhängigkeitskriegen damals geflohen sind, wurden nicht von der Genfer Flüchtlingskonvention geschützt.
Mhm. Das heißt, diese Afrikanische Flüchtlingskonvention deckt quasi noch mehr ab, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ganz genau.
Und ist dann die jetzt auch noch mehr quasi zur Anwendung gekommen als die Genfer Flüchtlingskonvention in Afrika?
Die meisten Staaten haben sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch die Afrikanische Flüchtlingskonvention unterschrieben, sodass beide entsprechend auch in den Ländern anzuwenden sind. Dazu haben sie sich verpflichtet. Aber es kommt natürlich auch immer wieder zu Problemen, immer wieder zu Gewalt, zu Rückführungen von Menschen, die eigentlich geschützt werden sollen und nicht einfach rückgeführt werden dürfen. Das sehen wir seit Jahrzehnten. Allerdings ist das kein Alleinstellungsmerkmal für afrikanische Staaten und die Afrikanische Flüchtlingskonvention, sondern das ist ein bedauerliches Phänomen, das wir weltweit sehen.
Sie forschen ja jetzt seit 15 Jahren zu Flucht und Asyl in Ostafrika, haben auch 3 Jahre in Uganda gelebt, wo viele Geflüchtete aus dem Kongo, Ruanda, Südsudan oder Sudan leben. Bevor wir Ihre Einschätzung dazu hören, erstmal ein kleiner Ausschnitt aus einer früheren Weltzeit, in der unsere Korrespondentin Antje Diekans in Uganda war, um zu schildern, was so besonders ist an der Asylpolitik des Landes.
Ein Dorfplatz in der Nachmittagssonne. Ein Weg führt zu einem Feld mit hohen Bananenstauden. David Mahirwa schwingt hier seine Spitzhacke und zerteilt eine abgestorbene Pflanze. Diese Arbeit gehört zu seinem Alltag, seit er aus dem Kongo hierher kam. Denn so wie alle anderen in der Siedlung ist der 54-Jährige ein Flüchtling. Er rettete sich vor der ständigen Gewalt in seinem Heimatland in das benachbarte Uganda.
Es gab zu viele Angriffe. Die Milizen haben auf uns geschossen. Hier hatte ich eine Kugel im Bein. Sie haben sie rausoperiert.
Die Siedlung, in der er jetzt lebt, heißt Nakivale. Fast 150.000 Menschen sind hier insgesamt untergebracht. Nicht in Zelten oder anderen behelfsmäßigen Unterkünften, sondern in kleinen, gemauerten Häusern, zu denen immer auch ein Stück Land gehört. Bei David Mahirwa führt eine quietschende Tür aus Blech direkt in das Schlafzimmer. Von der Decke hängen an Schnüren ein paar Plastikkanister, die noch einmal benutzt werden sollen. Eine einfache Matratze und ein Moskitonetz, mehr gibt es nicht. Die Kleidung der Familie liegt in Stapeln auf dem Boden. 10 Kinder haben er und seine Frau, die auf ein paar Matten nebenan schlafen. Gekocht und gegessen wird in einem offenen Unterstand. Das alles konnte sich die Familie mit Hilfe der ugandischen Regierung und des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen aufbauen. David Mahirwa würde sich aber noch mehr Unterstützung wünschen.
Das Leben ist schwierig. Wir haben oft nicht genug zu essen. Jeden Monat geben sie uns 19.000 Schilling pro Person. Das reicht nicht zum Leben.
Umgerechnet sind das nicht mal 5 Euro für jeden. Das Geld ist nur als Absicherung gedacht. Denn eigentlich sollen die Familien selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Das ist eine Grundlage der Flüchtlingspolitik in Uganda. Das ostafrikanische Land hat mehrere Krisenländer in der Nachbarschaft. Außer aus dem Kongo kommen auch aus dem Südsudan und Burundi viele Schutzsuchende. Mitten in der Siedlung hat das UN-Flüchtlingshilfswerk seine Büros. Lachin Hassanova ist hier seit ein paar Monaten zuständig. Die Entwicklungsexpertin aus Aserbaidschan sieht Uganda im Vergleich mit vielen Staaten als vorbildlich an.
Uganda is the largest refugee hosting country in Africa.
Uganda nimmt auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Flüchtlinge auf. Hier leben fast 1,5 Millionen Vertriebene. Das Besondere bei der Flüchtlingspolitik ist, dass die Menschen ein eigenes Stück Land bekommen und sich frei bewegen können.
To have access to land and also to have freedom of movement.
Von sowas können Geflüchtete in Libyen oder auf den griechischen Inseln nur träumen. Wir sprechen weiterhin mit der Ostafrika-Expertin Ulrike Krause. Wie schätzen Sie Ugandas Flüchtlingspolitik ein, die wir ja hier gehört haben, oft als Paradebeispiel für Afrika genutzt wird?
Ja, ich wundere mich darüber, dass Uganda seit Jahren regelmäßig wieder als Paradebeispiel für eine wunderbare Flüchtlingspolitik und Aufnahmepolitik gefeiert wird. Wobei die kritische Perspektive vollkommen fehlt. Das Land, was den Menschen übergeben wird, ist sicherlich ein Punkt zu einem relativ unabhängigen Leben. Und das ist auch das Ziel in der sogenannten Self-Reliance-Strategie, also dass die Menschen unabhängig leben von den humanitären Strukturen. Allerdings findet das in Aufnahmelagern statt. Und das ist ein ganzes Leben in Aufnahmelagern. Ich habe vorhin von der Kolonialzeit gesprochen. Der Ansatz des Flüchtlingsschutzes und der Flüchtlingspolitik in Uganda findet die Wurzeln, den Ansatz, den Ursprung in der Kolonialzeit. Denn während des Zweiten Weltkriegs wurden vereinzelte Geflüchtete oder einige Geflüchtete, ein paar Tausend, insbesondere aus Polen, in Uganda angesiedelt und dort in sogenannten Siedlungen untergebracht. Und sie sollten Landwirtschaft betreiben, um sich selbst zu versorgen. Die Menschen wurden dann primär zurückgeführt und nachdem das Land unabhängig geworden ist, wurde diese Politik fortgeführt. Zunächst natürlich, weil nichts anderes möglich war. Es war der Staatenbildungsprozess, Regierung, Politik wurde geschaffen und die Region und auch Uganda war immer wieder geprägt von Hungersnöten, von Konflikten, von Gewalt, sodass die humanitären Strukturen, wie wir sie heute weltweit kennen, die ja hochprofessionalisiert sind im Flüchtlingsschutz, zu der Zeit in dem Maß nicht möglich war. Allerdings wird diese Politik weiterhin fortgeführt und ich habe in meiner Forschung unter anderem mit zwei Männern gesprochen, die 1965 und 68 aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen sind und seitdem in diesen Siedlungen leben. Und diese Siedlungen sind nichts anderes als Flüchtlingslager. Die betrieben werden in einem neoliberalen System, in dem zwar Land bereitgestellt wird, dieses Land ist aber bei weitem nicht groß genug, um tatsächlich eine Selbstversorgung durchzuführen. Und wenn wir uns anschauen, alle Menschen weltweit haben unterschiedliche Interessen. Es sind nicht alle nur daran interessiert, entsprechend ihr Überleben zu sichern oder ihr Leben zu sichern durch Landwirtschaft, sondern es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Und diese Interessen werden eben nicht ermöglicht. Ganz im Gegenteil, es ist ein dauerhaftes Leben mit limitierten Möglichkeiten, ohne dass wirklich Lösungen in Sicht sind. Im Flüchtlingsschutz werden generell drei dauerhafte Lösungen unterschieden. Und der Flüchtlingsschutz muss immer lösungsorientiert sein, damit die Menschen wieder Zugang zu all ihren Rechten haben.
Welche Lösungen sind das?
Im Flüchtlingsschutz werden generell drei Lösungen unterschieden. Die erste Lösung ist die Rückführung in die freiwillige Rückführung in die Herkunftsländer. Die zweite ist die Umsiedlung in sichere Drittstaaten. Das heißt, dass da Staaten aufnahmebereit sein müssen. Und die dritte Lösung ist die sogenannte lokale Integration mit Perspektive auf dauerhaftes Bleiberecht, sprich Staatsbürgerschaft.
Gelingt die in Ostafrika? Sie haben ja einige Länder dort eben bereist und auch dort gelebt. Ist dann von diesen Leuten, die eben seit Jahrzehnten dort leben, das Ziel wirklich umgesetzt worden, dass die integriert wurden in den Staat?
Nicht aus rechtlicher Perspektive. Die politisch präferierte Lösung ist immer die freiwillige Rückführung in die Herkunftsstaaten. Wenn dort aber Konflikte dauerhaft anhalten, ist das nicht möglich. Die Umsiedlung wird weltweit seit Jahrzehnten in viel zu geringem Maß umgesetzt und die lokale Integration mit Perspektive auf Bleiberecht wird in den Staaten nicht durchgeführt. Und das hat durchaus auch ein politisches einen politischen Grund. Denn der Flüchtlingsschutz kann international nur umgesetzt werden, wenn internationale Kooperation stattfindet. Und würden die afrikanischen Staaten, so unter anderem Kenia oder Uganda, die ja sehr viele Geflüchtete haben, würden sie beispielsweise nach 10 Jahren Perspektive auf dauerhaftes Bleiberecht und Staatsbürgerschaft bieten, dann würden Sie mit der Verantwortung, der alleinigen Verantwortung der Integration da sein. Aber die westlichen Staaten könnten sich aus der Verantwortung ziehen, obwohl sie natürlich maßgeblich auch in die Konflikte involviert sind. Das heißt, die Staaten setzen das schon auch strategisch nicht um, um eben diese internationale Zusammenarbeit einzufordern. Und das möchte ich gar nicht darlegen im Sinne einer Kritik der Staaten, sondern einer realistischen Einschätzung. Sie würden alleine dastehen.
Das heißt, nur mal zusammenfassend, wenn jetzt die Staaten in Ostafrika, die Sie angesprochen haben, den Menschen eben die Rechte der Staatsbürger einräumen würden, sie zu Staatsbürgern machen würden, verlieren sie ein Druckmittel gegenüber westlichen Staaten, eben entsprechend auch zu agieren in der Flüchtlingshilfe.
Ganz genau, ganz genau.
Ulrike Krause war das, Politikwissenschaftlerin von der Uni Osnabrück, die sich mit Ostafrika seit Jahren beschäftigt. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass Leute in Flüchtlingslagern, wir haben ja gerade auch welche gehört, in Uganda keine Chance haben auf ein Leben als regulärer Bürger auch nach Jahrzehnten, weil die Aufnahmeländer eben ihnen das nicht geben, diesen Status, da diese Länder auch mehr Verantwortung erwarten der Industrieländer, die auch mitverantwortlich sind für viele Konflikte auf dem Kontinent.
Ja, und in den Industrienationen, da sieht es ja gar nicht so viel anders aus. Da ist auch die Bereitschaft relativ gering, Geflüchtete zu richtigen Staatsbürgern zu machen. Das heißt, auch dort leben viele Geflüchtete ja quasi in so einem Art Schwebezustand, wie zum Beispiel in den USA.
We are out of room.
Die Stadt habe keinen Platz mehr. Adams warnt, wenn nicht bald etwas passiere, dann werde das die Stadt zerstören.
I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City.
Das war der Bürgermeister von New York. Mit dem machst du dann, Jana, in der nächsten Folge weiter zu Asyl weltweit. Ja, bis dahin können wir schon mal sagen, danke fürs Zuhören. Ich bin André Zanto.
Und ich, Jana Anu.
Bis dahin.